Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Herzlich willkommen, die Damen, die Herren. Treten Sie näher, treten Sie ein. Das wäre auch mal eine Idee, oder? Wollen wir uns mal eine ganze Sendung lang siezen, hochverehrte Hörer? Einfach nur wegen die Juten Sitten? Ist Quatsch, machen wir natürlich nicht. Ist doch Blödsinn unter so Freunden, ne? Wie wir es sind. Nee. Würde auch gar nicht zu einem unserer Themen heute Abend passen, nämlich zu eben jenen Juten Sitten. Neues Hörspiel seit Freitag draußen. Die Juten Sitten, goldene 20er, dreckige Wahrheiten, Kino für den Kopf also. Mit Kinostars besetzt, Jeanette Hein, Saskia Rosendahl und Edin Hasanovic, der heute Abend unser Gast ist. Freue ich mich schon sehr lange drauf. Megatyp, freut euch bitte mit mir. Genau wie auf Shazam, diese Woche frisch im Kino, der erste wirklich lustige DC-Superheldenfilm. Sie haben es tatsächlich endlich mal hingekriegt. Und dann nochmal Freude bitte auf finsteres Gruseln in der Kino-Neuauflage von Friedhof der Kuscheltiere. Zum 30. Geburtstag des Stephen King-Klassikers gibt's das Remake mit sehr viel intelligent und gut eingesetzter CGI und leicht veränderter Story. Riesending. Und jetzt?
Sag meinen Namen, damit meine Kräfte dich durchströmen können.
Aber ich kenne Ihren Namen nicht, Sir.
Shazam.
Was, echt jetzt?
Sag ihn!
Okay!
Deutschlandfunk Nova.
So, Freunde. Kurzer Abstecher nach 1989.
Du stinkst, Church. Wie hat er das bloß gemacht? Er hat sich selbst ausgegraben. Das ist doch unmöglich. Wie hast du das nur gemacht?
Und jetzt der direkte Vergleich mit 2019.
Er ist nicht weggelaufen.
Also,
er ist letzte Nacht vor meinem Fenster gewesen.
Liebling, ich...
Er ist gestern Nacht zurückgekommen. Wirklich. Er ist da drin.
Friedhof der Kuscheltiere. Ich denke, die meisten von euch sind im Thema. Für alle anderen nochmal kurz die Eckpfeiler dieses Stephen King Meisterwerks. Lewis Creed zieht mit seiner Frau Rachel und den beiden Kindern aus der Großstadt in ein Haus auf dem platten Land. Zum Grundstück gehört ein großes Waldstück, auf dem sich irgendwo ein uralter, mysteriöser Indianerfriedhof verbirgt.
Das habe ich da oben an den Bäumen gesehen.
Ja, das sind Warnungen. Die Indianer haben sie vor ihrer Flucht dort eingeritzt. Sie glaubten, dass dieser Wald zu etwas anderem gehörte. Da draußen ist etwas. Etwas, das Dinge zurückbringt.
Was ist mit Ihrem Hund geschehen, Judd?
Er kam zurück. Aber er war verändert.
Ja, und als dann die Katze Churchill der Familie Creed überfahren wird und vor allem die kleine Ellie sie so schlimm vermisst, beerdigt Louis sie ebenfalls genau dort und siehe da, anstatt seiner Tochter sagen zu müssen, dass Churchill tot ist, ist die Katze plötzlich wieder da, allerdings verhält sie sich irgendwie anders. Dann der totale Schicksalsschlag für die Familie, auch Ellie verunglückt tödlich und nachdem Louis das mit der Katze mit eigenen Augen gesehen hat, beerdigt er in all seiner Verzweiflung und seinem Schmerz auch seine Tochter auf dem Indianerfriedhof. Und das war ein großer, großer Fehler. Die aufmerksamen Stephen King-Fans unter euch haben schon einen großen Unterschied zum Original bemerkt. Im Buch und im ersten Film damals war es der kleine Sohn der Familie, Gage, der Verunglückte und den der Vater auf dem Indianerfriedhof beerdigt hatte. Dieses Mal ist es die Teenager-Tochter und das ist eine wirklich gute Idee für dieses Remake gewesen. Ich spoilere da jetzt aber an dieser Stelle natürlich nichts weiter. Auch sehr gut tun der neuen Version die technischen Möglichkeiten heute, der nach ihrer quasi Wiedergeburt animierten Katze Churchill zum Beispiel genauso, wie es dem Film auch an anderen paranormalen Stellen richtig gut tut, diese Möglichkeiten heute zu haben, auch weil es einfach sehr gut dosiert ist. Super gruselig, super spannend und für jeden, der jetzt sagt, ja blöd, wenn man aber schon vorher weiß, wie es alles ausgeht, auch mit neuem anderen Ende. Das muss man nicht mögen. Kann man aber durchaus. Also die 2019er Version von Friedhof der Kuscheltiere ist absolut gelungen. Ist ein super Para-Schocker geworden, herauszuheben. Sicher auch die tolle Leistung vom großen John Lithgow als dieser mysteriöse Nachbar der Familie. Mit guten Nerven kann man da ab Donnerstag gut reingehen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Sie wollen einen Skandal? Können Sie haben? Die erste Hure, die ein Mann kennenlernen sollte, ist Colette.
Komm doch mal vorbei, Sarah.
Mein Vater hat mich verachtet.
Gefühle, immer Gefühle spielen. Ich hab dich.
Natalia war eine Stiefeldame.
Verachtung und Erniedrigung sind nicht dasselbe.
Wohin eben? Bei ihnen bin ich aufgewachsen. Vom elektrischen Stuhl kann mich niemand mehr retten. Aber das hier wird mich unsterblich machen.
Oh. Das ist die Geschichte von Hedi, einer Hollywood-Diva mit deutschen Wurzeln, die 1954 in einem kalifornischen Frauengefängnis auf ihre Hinrichtung wartet. Sie hat einen Mann erschossen, den sie gar nicht kannte. Mehr wissen wir erstmal nicht. Doch anstatt einem Journalisten der New York Times jetzt von ihrer Tat zu berichten, erzählt sie in Rückblenden von ihrer höchst ungewöhnlichen Kindheit in einem Berliner Bordell namens Ritze. Eine Geschichte immer an der Grenze zwischen Legalität und Illegalität. Sie lebt damals bei ihrer renitenten Oma Minna, die das Bordell betreibt, in dem die illustresten Figuren der 20er Jahre ein- und ausgehen. Hedis Vater Fritz spielt eine große Rolle in ihren Erinnerungen. Der war zu der Zeit damals ein unberechenbarer Gigolo.
Mensch, du bist die größte Strafe, die eine Mutter bekommen kann.
Ja, und du hast genau diese Strafe verdient, Mutter.
Nenn mir nicht so.
Verschwinde. Ach, dann nennt dich auch niemand so.
Die Juten, Sitten, goldene 20er, dreckige Wahrheiten heißt dieses Hörspiel. Und schon Bilder im Kopf sicherlich, oder? Ich meine, es geht ja gar nicht anders. Das macht unser Gehirn ja ganz automatisch, wenn wir die Szene beispielsweise beschreiben und Attribute verwenden. Ne? 20er Jahre, Bordell, Mädchen, alte Diva, Puffmutti, Gigolo und so weiter und so weiter. Da entstehen diese Bilder unwillkürlich parallel, damit wir uns vorstellen können, was wir da gerade gehört haben. Genauso funktionieren Hörspiele und das hier ist eins, im Kopf bebildert von tollen Schauspielern wie Saskia Rosendahl, wie Jeanette Hein als diese Hauptfigur Hedi, die im Knast sitzt und wie Edin Hasanovic als ihr berühmt-berüchtigter Vater Fritz. Den lernt ihr gleich hier kennen in Eine Stunde Film, also den Edin. Er ist nämlich unser Gast heute. Toller Schauspieler, dieses Mal ausnahmsweise mal nicht vor einer Kamera aktiv gewesen, sondern vor einem Hörspiel-Studio-Mikrofon, so wie gleich vor einem Mikrofon hier bei uns.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Ein kleiner Aufnahmeraum in den Oxygen Sound Studios in Berlin. In großer Vorfreude verhaftet wartet der gutaussehende, eloquente und aktuell beneidenswert durchtrainierte Interviewer auf sein nächstes Opfer. Also seinen nächsten Gesprächsgast. Edin Hasanovic, 26 Jahre jung, geboren in Bosnien-Herzegowina, seit seinem ersten Lebensjahr Berliner. Erste Schauspielerfahrung im Alter von 12, 13 Jahren. Der filmische Durchbruch 2012 mit dem Drama Schuld sind immer die anderen, in dem er einen jugendlichen Gewaltstraftäter spielt. Und zwar beängstigend. Es folgen Rollen in Schuld von Ferdinand von Schirach, in Zum Sterben zu früh, in der YouTube- und Fernsehkurzserie Familie Braun, der Serie You Are Wanted und dem Film Nur Gott kann mich richten. Der Interviewer denkt nach. Und jetzt, fragt er sich, jetzt macht der Typ auch noch Hörspiel. Als nächstes fängt er vermutlich auch noch an zu singen. Kann er wahrscheinlich auch noch. Tausendsasser, schreibt der Interviewer auf den vor ihm liegenden Blog voller Fragen. Vielleicht kann er das Stichwort später noch benutzen. Plötzlich geht die Tür auf und Hasanovic betritt den Raum. Er kommt auf den Interviewer zu, setzt sich ihm gegenüber und fängt unvermittelt an, völlig unerwartet zu Beginn eines Talks begeistert und überschwänglich von der gestrigen Niederlage der Bayern im Champions League Achtelfinale gegen Liverpool zu schwärmen.
Leider nein. Leider nein. Leider nein.
Das ist aber jetzt eine Regieanweisung gewesen, Edin. Du kannst dich doch der nicht widersetzen.
Ich weigere mich, tut mir leid. Fußball nicht mein Thema, deswegen kann ich nicht mitsprechen. Aber weiter geht's.
So, pass auf. Der Journalist ist leicht irritiert. So einen Beginn eines Interviews hat er auch noch nicht erlebt. Er freut sich aber heimlich mit Hasanovic, denn er kann den FC Bayern auch nicht leiden. Genau die perfekte Stimmung für das folgende herausragende Gespräch. Hallo Edin.
Hallo, freut mich. Als du von dir gesprochen hast, habe ich kurz gehofft, dass du von mir sprichst am Anfang, mit durchtrainiert und so.
Ja.
Eigentlich so als Gast, ja. Aber bei dir nicht.
Nee. Ich habe dann, weißt du, ich habe gedacht, ach, die ersten 10 Minuten rede ich einfach mal nur von mir.
Geil, geil.
Und ja, das war so der verzweifelte Versuch, das so Hörspiel-Style zu machen.
Super.
Ne? Wir sitzen in einem Hörspielstudio gerade.
Super.
Und das ist ja jetzt schon auch für dich so ein kleines bisschen mal Neuland gewesen.
Auf
ne?
jeden Fall.
Hörspiel machen.
Das war mein Debüt hier quasi. Mhm.
Die guten Sitten, goldene 20er, dreckige Wahrheiten heißt es, erscheint jetzt am 28. März bei Audible zum Download. Du sprichst Fritz. Was ist das für ein Typ?
Fritz ist der Vater von Hedi, unserer Hauptfigur, als sie damals noch ein Kind war und er möchte mit ihr aber nichts zu tun haben. Er ist ein Gigolo, der in diesem Hotel da die Frauen glücklich macht. Also eigentlich habe ich mich selber gesprochen. Verstehst du?
Ich habe das schon verstanden. Ja. Die Figuren in diesem Hörspiel, die werden alle mit so einem zugeordneten typischen Zitat versehen. Ja. Zumindest in der Pressemitteilung war das so. Bei Fritz ist es, vielleicht ist der Tod eine Riesensause, ohne Langeweile. Was sagt das über diesen Fritz aus?
Boah.
Ist das so ein Scheiß auf morgen, ich lebe heute Typ, so einer, der nur im Hier und Jetzt unterwegs ist, sich keine Gedanken über morgen macht? Oder?
Also es ist vor allen Dingen ein Typ, der erstmal nur an sich denkt, der spielt, der mit den Gefühlen der Frauen spielt, der ihnen etwas vorspielt und von 0 auf 100 umschalten kann und ihnen Gefühle vorspielen kann. Und so Verantwortung ist nichts für ihn und wirkliche Gefühle dann vielleicht irgendwann ein bisschen. Aber eigentlich ist das wirklich einfach ein Gigolo at itself.
Mhm. Wenn man jetzt so an das Setting an sich denkt, also 20er Jahre, Nachtleben, dreckiges, verruchtes Berlin. Jetzt ist das Ganze auch noch ein Hörspiel. Ich glaube, da ploppen schon beim einen oder anderen unfreiwillig so Babylon-Berlin-Bilder auf, weil wir das ja gerade alles gesehen haben und dazu gab es auch ein Hörspiel. Mhm. Wo würdest du sagen, sind da jetzt nochmal explizit die Unterschiede, dass man vielleicht nicht sofort dieses Babylon-Berlin-Bild im Kopf hat, wenn man euer Hörspiel hört, sondern so ein eigenes Bild?
Ich glaube, was besonders bei uns ist, ist, dass wir Dinge aussprechen. Ich habe irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, beim Hörspiel muss man irgendwie ein bisschen feiner und höflicher und korrekter irgendwie sein. Aber hier ist das irgendwie nicht so. Hier ist es schön dreckig und verrucht. Und ein Hörspiel im Vergleich zu Filmen ist halt auch so geil, weil ich die Bilder nicht sehe. Mir wird die Wahrheit nicht vorgesetzt, sondern sie passiert in meinem Kopf. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein viel größerer Genuss ist als ein Film, ohne jetzt Film fertig zu machen. Aber irgendwie ist das ein geiles neues Erlebnis.
Wie war das beim Aufnehmen für dich? Weil das ja ein ganz wesentlicher Aspekt von einem Hörspiel ist. Klar, dass ihr Schauspieler, wenn ihr ein Hörspiel aufnehmt, natürlich auch aktiv seid. Du bist ja auch körperlich beim Spiel. Du bewegst dich, du gestikulierst. Aber, wie du sagst, das sieht hinterher niemand. Also du weißt ja schon, wenn du so ein Ding produzierst, du kannst alles, was wichtig ist, auszudrücken, nur wirklich mit der Stimme ausdrücken.
Genau. Also vor der Kamera habe ich ein ganzes Orchester. Ich habe mein Gesicht, ich habe meinen Körper und die Stimme. Und jetzt wird das aber nur auf ein Instrument reduziert und es muss trotzdem so klingen wie ein ganzes Orchester. Mhm. Und deswegen muss ich da mit komplett reingehen. Aber das ist ja die Herausforderung. Es ist nicht schade, dass ich denke, jetzt sieht man mein Gesicht leider nicht, weil hier habe ich das echt super gespielt. Sondern ich muss das machen. Ich muss mich da reinsteigern mit dem Körper, mit dem Gesicht, damit das alles in der Stimme auch nur in 1% vielleicht zu hören ist. Und das ist irgendwie, das ist voll die Herausforderung gewesen. Aber ich habe es total geliebt. Ich habe schon mal synchronisiert, mich natürlich sowieso und Vampire Diaries synchronisiere ich regelmäßig, aber da gibt es halt eine Vorlage.
Richtig.
Und hier.
Da setzt du dich auf wen drauf.
Genau. Mhm. Und hier oder auf mich selber.
Ja.
Und hier bin ich selber die Vorlage einer Rolle, die es nur in Schriftform gibt.
Anderer großer Unterschied zur Schauspielerei vor der Kamera ist ja beim Hörspiel oft, dass man doch sehr alleine einspricht.
Ja.
War das hier durchgehend so bei allem oder hast du wenigstens ein paar Szenen gehabt mit Kolleginnen zusammen? Mhm. Manchmal macht man das ja.
Also die anderen durften, glaube ich, ich, zusammen. Bei mir war das, weil ich parallel gedreht habe, schwierig. Ich habe mit Natalia Belitzky, glaube ich, 2 Szenen sprechen dürfen. Ansonsten war ich komplett allein und musste mir die Texte der anderen vorstellen. Oder die Regisseurin Anja Herrenbrück hat sie reingesprochen. Mhm. Aber das war okay, das ging. Fürs erste Mal war es wahrscheinlich genau richtig. Sonst hätte ich mich irgendwie geschämt oder so vor den anderen. Weil Natalia macht es, glaube ich, nicht zum ersten Mal. Das hat man halt so sofort gespürt. Die war irgendwie sofort drin und ich musste erstmal 1000 Mal Leuten sagen, Leute, ist mein erstes Mal und ich bin voll schlecht und so, um den Wind aus den Segeln zu nehmen. Aber es hat irgendwie auch bei mir ganz gut funktioniert.
Anja Herrenbrück hast du gerade angesprochen, die Regisseurin. Inwiefern ist für dich als Schauspieler eine Hörspielregie auch nochmal vielleicht ganz anders als eine,
erzähl ich dir.
Als eine Filmregie?
Pass auf, ich habe das hier zugesagt. Die Anfrage kommt von Audible. Ich habe es zugesagt, ohne das Drehbuch gelesen zu haben. Mhm. Und dann habe ich einen Tag, bevor ich hier Hörspielaufnahmen hatte, habe ich dieses Drehbuch gelesen und sehe, oh Gott, der stöhnt ja fast in jeder Szene. Also in jeder Szene wird Sex mit Fritz und irgendeiner Frau beschrieben. Da hast du Schiss, da hast du einfach Angst. Was für eine Stimmung wird es im Studio sein, wo du dich wahrscheinlich nicht traust und nur schämst, irgendwie rumzustöhnen? Und wie kannst du das von dir abstrahieren, dass die Leute denken, ah, so stöhnt Fritz und nicht so stöhnt Eddin? Also es war total unangenehm. Und dann kommst du da aber an und da ist da eine Anja, wo du irgendwie sofort das Gefühl hast, ich kenne dich seit der Grundschule und schafft auch mit dem Tonmeister einen angstfreien Raum, wo man sich so ausleben kann und wo das so ernst genommen wird oder auch mal gemeinsam drüber lacht oder so und man darüber sprechen kann und man nicht sofort immer dabei rot wird. Ich meine, wir sind ja alle keine Kinder, aber trotzdem muss man sich das vorstellen. Ich bin im Studio alleine, ne, hab so Kopfhörer auf, die sind in einem Raum dahinter, wir können uns sehen und ich stöhne halt mir einen aus der Seele. Ja. Das ist schon unangenehm und Anja war das größte Geschenk irgendwie ever, das man mir bei dieser Produktion machen konnte.
Ja, im Gegensatz zu anderen Schauspielern, die zu Beginn der Karriere Pornos vertonen.
Es ist bei mir andersrum.
Es ist bei dir andersrum, genau. Du hast jetzt erste Karriere gemacht und machst jetzt zwischendurch
es
mal kurz.
Es werden jetzt sicherlich so Porno-Leute sich das anhören und denken, hey, der stöhnt eigentlich ganz geil, ganz gut, und nehmen wir mit.
Wir fragen den mal.
Ich muss meine Erfahrungen machen, egal wie.
Edin Hasanovic ist unser Gast in Eine Stunde Film. Du bist 26 Jahre jung, du bist Berliner, du hast fast dein gesamtes Leben hier in Berlin verbracht und trotzdem, und das ist ja gerade für viele Deutsche heute kaum noch irgendwie greifbar, bist du in einem gerade ausgebrochenen Krieg geboren. Also April 92, das war genau der Zeitpunkt der Jugoslawienkriege, als Bosnien und Herzegowina von den westlichen Staaten als unabhängig anerkannt wurden. Es folgte die militärische Eskalation und dann ist deine Mutter wenige Monate nach deiner Geburt mit dir nach Deutschland geflohen. War das in den Jahren deines Aufwachsens hier in Berlin auch immer wieder Thema innerhalb der Familie?
Also ich als Kind bekomme das natürlich nicht mit. Als Kind wächst sie auf und nimmst das halt irgendwie für selbstverständlich. Sicherlich hat man dann einfach Menschen um sich rum, die nicht stabil sind, die traumatisiert sind und die gerade Krieg erlebt haben. Und ich glaube nicht, dass das spurlos an einem Kind vorbeigeht. Mhm. Aber als Kind verstehst du das natürlich alles nicht.
Wie geht ihr damit um? Also bei uns in der Familie ist es so gewesen, dass meine Oma diejenige war, die 44, 45 mit meinem Vater als Säugling vor dem Krieg geflohen ist. Und das ist zeitlebens bei uns in der Familie immer ein ganz schwieriges, teilweise auch irgendwie gemiedenes Thema gewesen. Das durfte man auch nicht immer ansprechen, so auch wenn das jetzt eine, eher zwei Generationen davor noch war. Es ist doch wahrscheinlich somit das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn man wegen eines Krieges seine Heimat verlassen muss.
Das kann ich nur bestätigen. Also wenn man mit Krieg aufwächst und überhaupt diesem Thema Krieg und sich ständig damit beschäftigen muss und Sachen aufarbeiten muss, weil man selber nicht richtig rational erlebt hat und man versucht, sich das dann greifbar zu machen, indem man sich Dokus anguckt und Bücher liest und mit Menschen spricht, die einen Krieg erlebt haben, ist das quasi ein Thema, was dich ständig begleitet. So. Das gehört zu meiner Geschichte, aber ich wache nicht auf und denke, fuck, ich bin Kriegskind oder war mal Flüchtling, sondern ich bin Berliner und Deutscher und wenn ich dort bin, vor allen Dingen in Bosnien, sieht man den Krieg schon noch sehr. Man sieht die Einschusslöcher, man sieht die Armut, die dadurch entstanden ist und so. Aber wenn ich hier bin, dann denke ich natürlich nicht jeden Tag an Krieg.
Du pflegst deine bosnischen Wurzeln auch ganz gut, soweit ich das mitgekriegt habe. Bist auch glaube ich, immer wieder mal dort. Wann warst du zuletzt in deiner Geburtsstadt Zvornik? Ist ja ein relativ kleines Städtchen, glaube ich, ne? 13.000, 14.000 Einwohner?
Ja, Moment. Letztes Jahr. Ich glaube, letztes Jahr. Da gehe ich nie bewusst hin. Ja. Also ich gehe dorthin, um mir den Platz anzugucken, irgendwie, wo meine Eltern angefangen haben, ein Haus zu bauen, als der Krieg ausbrach. Aber Zvornik an sich, ich gehe jetzt da nicht rum und mache Sightseeing in Zvornik oder so. Mhm. Dazu ist das irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe einmal, glaube ich, das Krankenhaus gesehen, in dem ich geboren wurde. Aber wenn man einfach weiß, dass man unter nicht so schönen Bedingungen auf die Welt gekommen ist, ist es auch nichts Schönes, was man dann irgendwie damit verbindet.
Jetzt haben wir schon gleich zu Beginn des Gesprächs heute erfahren dürfen, dass Fußball jetzt nicht so unbedingt dein ganz großes Thema ist. Trotzdem ist es ganz witzig, dass, ich weiß nicht, ob du das wusstest, dass du jetzt nicht der einzige berühmte Sohn dieser kleinen Stadt bist.
Zvornik, erzähl mal.
Ja, genau, sondern dass da ein paar berühmte Fußballer, also bekannte Fußballer tatsächlich daherkommen.
Jetzt bin ich gespannt, jetzt machen wir ein Spiel, ob ich den kenne oder nicht.
Also zum Beispiel habe ich gelesen, dass Sead Sahilovic,
okay,
aus der Stadt kommt, lange für Hoffenheim gespielt, jetzt für den HSV. Ja. Dann Said Husseinovic, der eine Zeit lang für meinen Verein gespielt hat, für SV Werder gespielt hat. Und Ermin Bijakcic, es sind jeweils Apostrophe auf dem Cs.
Bijakcic.
Genau. Okay, spielt aktuell auch für Hoffenheim. Ja. Fand ich nur ganz lustig. Kleiner Ort, irgendwie 13.000 Einwohner.
Verstehst du?
Aber 3-4 wirklich irgendwie große Fußballer.
Und ich jetzt.
Ein großer Schauspieler.
Verstehst du?
So, find ich abgefahren. Ja. Hast du manchmal so Gedanken gehabt wie, ohne diesen Krieg wäre ich vermutlich heute auf der anderen Seite nicht der Schauspieler, der erfolgreiche Schauspieler, der ich bin? Oder ist das, wenn man es auf so eine Vergangenheit bezieht, irgendwie ein zu absurder Gedanke?
Nö, es gibt kaum absurde Gedanken in Bezug zu Krieg. So, der Krieg ist absurd an sich und man versucht ihn von verschiedensten Blickwinkeln zu betrachten, um ihn irgendwie greifbar zu machen. Deswegen ist dieser Gedanke auch total logisch. Was wäre eigentlich, wenn es diesen Krieg nicht gäbe? Und Jugoslawien war zu dieser Zeit, kurz bevor der Krieg ausbrach, war ja ein Urlaubsort hier und so. Es war ja irgendwie Wirtschafts- und so. Mhm. Es war ja super. Deswegen kann ich diese Frage nicht beantworten. Ja. Aber was wäre, wenn der Krieg ausgebrochen, so wie er auch ist, wie ausgebrochen wäre und ich dort geblieben wäre? Ich glaube, dann wäre auf jeden Fall alles anders als heute ist.
Was hat dich damals als Kind, das war ja schon auch relativ jung, glaube ich, als das so losging, so mit dem wirklich Interesse für Schauspielerei, 8, 9, 10 Jahre so ungefähr. Mhm. Was war das damals, was dich auf diese Idee gebracht hat, Schauspieler zu werden? Also jeder hat ja manchmal so einen Punkt. Bei uns war das irgendwie so ein kleiner Ort, aus dem ich komme. Es gab aber eine große Freilichtbühne. Und das war die einzige Möglichkeit für so ein bisschen Fame, für so ein bisschen irgendwie gesehen werden.
Als Kind, ich weiß nicht, ob du da Fame suchst.
Ich fand das toll. Auf einer Bühne stehen und Leute gucken sich das an. Das war für mich die größte Motivation.
Ich weiß nicht. Ich glaube, also ich erinnere mich, kann ich erzählen, woran ich mich erinnere, dass ich in der dritten Klasse schon vor der Klasse stand und wir irgendwie mit anderen Schülern noch Theater gespielt haben. Und ich weiß, dass bei mir plötzlich ganz viele gelacht haben. Und das ist immer, dass sie sich immer auf die Szenen gefreut haben, wo Edin auch dabei ist und so. Ich bin oft aufgetreten. Meiner Mutter war das irgendwie wichtig. Gar nicht so groß, sondern sie wollte nie, dass ich so duckmäuserig mich nicht traue und so. Sie wollte immer, laut und deutlich, vor allem, wenn du was zu sagen hast und so. Deswegen ist mir das schon immer quasi ein bisschen in die Wiege gelegt.
Mach es so, dass man dich versteht.
Genau. Laut und deutlich hieß es immer. Und dann kam das Jahr 2005 und ich habe so gemerkt, ich werde immer nervöser und immer irgendwas fehlt. Und dann bin ich da durch einen Zufall bin ich in die Agentur gegangen. Also gar nicht so durch einen Zufall, aber also gäbe es diesen Zufall nicht, dass ein Kumpel von mir vor meinen Augen von der Agentur angesprochen wurde, wäre ich da sicherlich auch hingegangen, trotzdem zur Agentur. Er wollte diesen Flyer nicht, er hat gesagt, mich interessiert das nicht, aber gibt ihm das. Und ich hinter ihm, kleiner Zwerg, mir ist das Herz in die Hose gerutscht, ich dachte, fuck, genau das ist es. Ja. Und ich erinnere mich an diesen Moment, wo ich diesen Flyer lese, gucke und denke so, Alter, ich sehe da die Referenzen und ich sehe da die Schauspieler und denke, genau das ist es. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt, ich werde Schauspieler, aber ich wollte im Alter von 12 Jahren schon vor der Kamera stehen. Mhm. Und dann bin ich dahin in die Agentur, wurde aufgenommen und eine Woche später kamen schon 2 Castings, einmal fürs Berliner Ensemble und einmal für KDD Kriminaldauerdienst, zur ZDF-Serie, wo ich 4 Jahre lang spielen durfte. Also einen schlechteren Start gibt es auf jeden Fall, irgendwie, als ich ihn hatte.
Definitiv. Was ich sehr cool finde, ist, dass du als Schauspieler tatsächlich alles zu machen scheinst, was dich irgendwie interessiert. Also sag mal, Format, Genre, Größe der Rolle, das ist relativ egal, oder?
Ja. Schon.
Ja, weil wenn man guckt, ne, also von jetzt Schuld sind immer die anderen, das war eine Filmstudentenabschlussarbeit, genau. Damals, dann Schuld von Ferdinand von Schirach dazwischen, dann damals komplettes Novum, völlig abgefahren, habe ich riesig gefeiert damals, diese für damalige Verhältnisse noch völlig bizarre neue YouTube-ARD-Serie Familie Braun,
ersten Folgen. YouTube ZDF, glaube ich.
YouTube ZDF?
ZDF Neo.
ZDF, okay. Richtig, du hast recht. Hm. Gesehen damals und gedacht, ey, was bitte ist das? Also für zumindest für öffentlich-rechtliches Fernsehen, ARD oder ZDF in dem Fall, völlig ungewöhnlich. Dann You Are Wanted als wirklich groß aufgezogene Serie, Nur Gott kann mich richten mit Moritz Bleibtreu. Dann auf der anderen Seite wieder, was ich auch sehr gefeiert habe, von Lavinia Wilson und Barnaby Metschorat, Hey Bunny. Eine No-Budget-Produktion.
Das hast du bis heute nicht gesehen, leider.
Das hast du nicht
gesehen? Nee, bis heute nicht gesehen.
Guck dir diesen Film an.
Ja, muss ich machen, klar.
Du bist wahnsinnig lustig da drin.
Ist das so?
Ja.
Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, wirklich. Als dieser schnöselige Typ.
Ja.
Total geil. Also, wo und wann sagst du nein? Denn du sagst zu vielem, was dich interessiert, ja.
Absolut. Aber ich hoffe, dass du einen roten Faden da trotzdem siehst, dass alles irgendwie hoffentlich qualitativ hochwertig ist.
Ja.
Und das ist vielleicht der rote Faden. Nein, sage ich, wenn ich mit dem Regisseur gedreht habe und das doof war, dann sage ich nö. Wenn ich Schauspieler, Kollegen, weil ich keinen Bock auf die Kollegen habe. nee, also wenn die, wieso, ich möchte überhaupt nicht despektierlich sein, aber wenn, es ist wichtig, ich muss es anders formulieren, es ist wichtig, welche Leute um mich rum sind. Wenn ich keinen Bock auf die Leute habe oder die auf mich, dann mache ich das nicht. Dann sage ich nein, wenn ich eine Rolle so oder so ähnlich schon mal gespielt habe. Also wenn es irgendwie, wenn ich da nichts Neues dran finde, irgendeine neue für mich Herausforderung, dann interessiert es mich nicht. Wenn sie eindimensional ist, ist es total boring. Wenn da ist einfach nur ein Strang, den er durchzieht und es keinen Wandel gibt oder so. Das ist spannend. Worauf ich immer Bock habe, ist immer so genau das, was du sagst, so neue Projekte. Darauf habe ich mal Bock.
Ich bin sehr froh, dass du das tust. Regelmäßig, Gott sei Dank, aktuell jetzt im neuen Audible-Hörspiel Die Juten sitten.
Richtig.
Goldene 20er, dreckige Wahrheiten ab dem 28. draußen. Da hören wir dich. Wann sehen wir dich wieder? Du hast einen Kinofilm gerade, der.
Man sieht mich jetzt, wenn man möchte. Kommt. Geht man jetzt einfach ins. Ist ja Dreckswetter. Ne? Ja. Dann geht man einfach ins Kino und guckt sich Rate Your Date an. Mhm. Ein sehr lustiger Film, wo ich auch wieder was spielen darf, was ich bisher noch nicht spielen durfte. Eine sehr laute, extreme, auffällige Rolle. Ansonsten habe ich gerade eine Netflix-Serie abgedreht, die im September kommt. Und dann kommt noch ein Kinofilm dieses Jahr. Und also ich darf mich nicht beschweren. Und wenn man die Augen offen hält, sieht man mich.
Welche Netflix-Serie ist es?
Skylines heißt die. Die ist in Frankfurt. Es geht um die Frankfurter Musikbranche. Da spiele ich einen Musikproduzenten, der für seinen beruflichen Erfolg ja eigentlich über Leichen geht.
Sehr schön. Für deinen beruflichen Erfolg musst du das nicht. Du musst einfach nur so sein, wie du bist, Edin Hasanovic.
Boah, vielen Dank. Das geht ja runter.
Am Ende habe ich versuchen müssen, das Kurve. Ding vom Anfang irgendwie, weißt du, langer Bogen, am Ende
wird's
enge
gut.
Kurve.
Am Ende wird es gut, wenn es noch nicht gut ist,
dann ist es auch
Ende.
Nicht das Ende. Altes indisches Sprichwort, ganz richtig. Genau. Edin, vielen Dank für den Besuch bei uns in einer Stunde Film.
Danke auch.
Auf ganz bald.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Deutschlandfunk Nova.
Film News.
DC steht für totales Chaos. Irgendwie macht sich das Filmlabel von Comic-Gigant DC das Leben immer wieder unnötig selbst schwer. Mit Aquaman hatten sie doch zuletzt erst gezeigt, dass sie richtig gute Superheldenfilme können. Und mit Shazam jetzt bewiesen, dass sie es auch in richtig lustig können. Die Zukunft bleibt aber ein Rätselraten. Margot Robbie kommt irgendwann mit ihrem Harley Quinn-Solo-Abenteuer, eventuell sogar gleich in mehreren Filmen. Festlegen will man sich da immer noch nicht. Joaquin Phoenix wird außerdem der gefühlt 19. Joker. Auch bei ihm äußert sich DC bis jetzt nicht wirklich, wie der Plan mit ihm in dieser Rolle aussieht. Jetzt noch diese Info obendrauf. Anstatt Suicide Squad 2 kommt von James Gunn der Film The Suicide Squad. Irgendwie eine Fortsetzung, irgendwie aber auch ein Reboot, denn Teil 1 war ja böse gefloppt. Auch hier soll Margot Robbie wieder Harley Quinn spielen. Nahezu alle anderen sollen aber ausgetauscht ausgetauscht werden. Die Rolle von Will Smith als Superheld Deadshot soll zum Beispiel Idris Elba erben. Genau, der Idris Elba, der mit seiner Marvel-Rolle als Heimdall berühmt wurde. Der Rest vom Cast auch hier ein großes Rätselraten, ebenso wie es mit der Storyline überhaupt weitergeht. DC also steht für totales Chaos. Bella Ciao, Bella Buongiorno. Haus des Geldes war bisher die spanische Seriensensation von Netflix. Die ersten zwei Staffeln international höchst erfolgreich. Der serienbegleitende Song der Ganoventruppe Bella Ciao wurde ein weltweiter Hit. Die Frage war trotzdem lange Zeit, könnte die eigentlich komplett fertig erzählte Story eines nervenzerreibenden Überfalls auf eine Gelddruckerei über diese zwei Staffeln hinausgetragen werden? Kann sie, entschied zumindest Netflix, ließ flott nachdrehen und jetzt gibt es auch ein offizielles Startdatum. Am 19. Juli startet Casa del Papel 3. Ein erster Trailer verrät ein neues Setting. Strand statt Druckerei. Bekannte Figuren sind auch darin zu sehen. Vorsicht vor Spoilern, denn wer die ersten zwei Staffeln noch nicht durch hat, der Trailer verrät mehr, als uninformierte Fans wissen wollen. Bella Ciao, Bella Buongiorno. Walking Dead-Nachfolger? Für US-Sender AMC war sie jahrelang das Aushängeschild einer maximal erfolgreichen Fernsehserie, The Walking Dead. Da mit der postapokalyptischen Story aber nun bald Schluss ist, also mit restliche Menschen gegen Zombieherden und gegen andere restliche Menschen, muss was Neues her. Was macht AMC? Bleibt dem Horrorgenre treu und hat Joe Hill, den Sohn vom großen Stephen King, verpflichten können. Der tritt seit Jahren sehr erfolgreich in die großen väterlichen Fußstapfen, mit Horrorbüchern, Drehbüchern und Comics. Und zu Hills Bestsellerroman Christmasland hat sich AMC also jetzt die TV-Rechte gesichert. Unter dem Titel Nosferatu kommt die Geschichte ins US-Fernsehen. Es geht um ein junges Medium, gespielt von Ashley Cummings, das in der Lage ist, einen seelenfressenden Vampir zu lokalisieren und ihm deshalb hinterherjagt. Der wiederum, gespielt von Star Trek-Star Zachary Quinto, hält Kinder in einem von ihm geschaffenen Fantasiepark gefangen, dem Christmasland, in dem jeden Tag Weihnachten ist. Serienstart auf AMC ist allerdings nicht am Heiligen Abend, sondern am 2. Juni. Einen Start hier bei uns gibt es noch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Billy Batson. Ich erwähle dich als Champion.
Hallo?
Sag meinen Namen, damit meine Kräfte dich durchströmen können.
Aber ich kenne Ihren Namen nicht so.
Shazam.
Was, echt jetzt?
Sag ihn!
Okay! Shazam?
Ist es denn zu fassen? Endlich hat es das DC Extended Universe mal geschafft, einen wirklich, wirklich witzigen Superheldenfilm auf die Beine zu stellen. Shazam, ab Donnerstag draußen. Shazam, sagt ihr, kannte ich jetzt bisher nur als T-Shirt-Aufdruck von Sheldon Cooper in The Big Bang Theory. So geht's wahrscheinlich den meisten und deshalb wird's höchste Superhelden-Eisenbahn, dass ihr den auch leibhaftig im Kino kennenlernt. Tut sich also was bei DC neben all dem, was echt strange bei denen ist? Habt ihr eben auch bei uns in den News gehört? Nach dem sehr guten Aquaman kommt jetzt eben der sehr lustige Shazam. Billy Batson heißt der junge Kerl, den ihr da eben gehört habt. Gewitzter Teenager mit Beschützersyndrom für seinen an Krücken laufenden Kumpel Freddie Freeman. Und als Billy eben in diese merkwürdige Höhle da gerät, in der er diesen merkwürdigen alten Zauberer trifft, bekommt er die irre Superkraft verliehen, sich in sein eigenes, erwachsenes Ich zu verwandeln, das dann in einem Spandexanzug mit leuchtendem Blitz auf der Brust irre Superkräfte hat. Das erstmal seinem Kumpel Freddy beizubringen, ist auch für Billy jetzt nicht so leicht.
Ist irre, oder?
Was für Superkräfte hast du?
Superkräfte? Ich weiß nicht mal, wie ich hier mit pinkeln gehen soll, Alter.
Du hast Superkräfte! Kannst du fliegen? If I quit your realm, I still rap with safe home. If I quit this season, I still beat the greatest. Alles okay? Warum sagst du nichts?
Da, auch das mit dem Fliegen muss man erstmal lernen. Und was machen die zwei Teenager-Jungs danach? The Brain, also Freddy, der alles über Superhelden weiß, und Billy, der jetzt auf Knopfdruck zu einem wird. Na klar, die zwei spacken ordentlich mit den Fähigkeiten rum, wie bekloppt, bis, wie bei jedem Superhelden, natürlich irgendwann die erste wirkliche Heldenreifeprüfung auf dem Plan steht. Sehr geil inszeniert, vor allem sehr geil geschrieben. Es ist wirklich der erste richtig lustige DC-Superheldenfilm geworden, die ja bisher oft an ihrem eigenen unverhältnismäßigen Ernst so ein bisschen krepiert sind. Wenn ihr da zurückdenkt an Batman vs. Superman, Man of Steel, auch Suicide Squad, das hat alles nicht wirklich funktioniert. Hier nicht, hier ist der Humor eher so wie in den Kick-Ass-Filmen oder wie in der Serie The Tick. Wer die vielleicht mal auf Amazon Prime gesehen hat, die war auch sehr grotesk und ebenfalls halt auch sehr witzig. Fun Fact fürs Ausgehen nach dem Kino: Ursprünglich hätte Shazam mal Captain Marvel heißen sollen, denn The Avengers of Captain Marvel war 1941 noch ein DC-Comic. Ist kein Witz. Dann allerdings gab es jede Menge juristische Streitigkeit mit dem konkurrierenden Comic-Label Marvel und so wurde aus DCs Captain Marvel schließlich Shazam, während Marvel seinen eigenen Captain Marvel erfand und die sind jetzt auch noch ausgerechnet zeitgleich im Kino. Wer die ganze Geschichte da genau wissen will, muss Comicologie studieren. Die Geschichte ist etwas aufwendiger, das hier jetzt gerade nur die Kurzversion. Komplette Empfehlungsshow heute, also keine Verrisse nötig. Ist auch mal schön, oder? Ihr also rein in Shazam, ich raus aus euren Ohren. Tom Westerholt sagt tschüss, bis nächste eine Stunde Film. Haltet euch wacker und passt auf die viereckigen Augen auf.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.